Aha. Start durch die Präsentation. Und dann haben wir jetzt Hanna und Hanna, Hanna Doppler und Hanna Lecker von der Universität Wien mit, auf Deutsch sind manche Sachen schwer zu sagen, die wichtig zu sagen sind. Spracherleben, queere Identitätskonstruktion, eine Spurensuche. Freue mich.
Okay, ja, danke für die Vorstellung, die ist jetzt schon passiert. Ich glaube, das ist halt der allerletzte Vortrag auf dieser ganzen Ölt. Voll schön, dass so viele von euch noch da sind. Ich hoffe, wir können noch so die letzten Aufmerksamkeitsressourcen irgendwie aus euch rausholen. Wir haben dieses kleine Forschungsprojekt, so während wir daran gearbeitet haben, immer gern als Versuch einer theoretisch untermauerten Spurensuche bezeichnet. Und zwar rund um diesen Prozess des Findens einer Sprache, um eben über bestimmte Aspekte der eigenen queeren Identität zu sprechen. Und zwar, weil wir uns ausgehend von eigenen Erfahrungen und von Gesprächen mit befreundeten Personen angefangen haben, mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dann so im Laufe der Zeit auch Literatur dazu gelesen haben, die uns so geholfen hat, das auch einzuordnen. Also eher so ein ähnlicher Zugang, wie wir heute auch schon einmal gesehen haben. Ich glaube, da war es irgendwie ein Ausleuchten des Raumes oder so und wir haben es so Spurensuche genannt. Genau, und jetzt wird Hanna zum Einstieg mal kurz erzählen, wie wir überhaupt zu dem Thema gekommen sind und was da unsere Andockpunkte so waren.
Genau, unser Ausgangspunkt, unser Überblick. Angefangen damit haben wir eigentlich, dass wir beide ein Seminar bei Brigitte Busch zum Thema Spracherleben, Sprachrepertoire und Körperbild besucht haben. Und da habe ich ganz spezifisch auch einfach angefangen, mich näher mit dem Konzept von Sprachenporträts zu beschäftigen. Sprachenporträts sind Körpersilhouetten, wie man auch hier sehen kann, in und um die Sprachen und kommunikative Praktiken eingezeichnet werden sollen. Begleitet wird das von so einem Interviewgespräch, in dem über dieses Porträt gesprochen wird. Ich habe zwei davon gezeichnet und beim zweiten dann eben auch angefangen zu überlegen, wo würde ich meine eigene queere, meine queere Identität da verorten, weil ich meine Queerness doch stark einfach verbinde mit kommunikativen Praktiken. Wie kommuniziere ich das? Wie konstruiere ich das? Und das hat sich dann weiterentwickelt und ich habe dann für diese Präsentation auch mit einer anderen Person zwei Sprachenporträts erstellt und in denen, mit denen und eben diesen zwei Interviewgesprächen werden wir heute auch ein bisschen arbeiten, vor allem mit dem zweiten Gespräch und dem zweiten Sprachenporträt eigentlich. Okay. Ein Zusatz zu der Person, mit der wir das, oder ich das gemacht habe: Es ist nicht binär und verwendet keine Pronomen. Das heißt, wir werden immer irgendwie umschreiben, keine Pronomen verwenden und wenn es sich nicht vermeiden lässt, nehmen wir die dritte Person Plural, sie. Und ja, das dazu. Und wir verstehen Queerness als sowohl sexuelle Orientierung als auch Gender-Identität. Und wir sehen das ganz stark verknüpft mit als Teil des kommunikativen Repertoires an und gehen davon aus, dass das genau auch irgendwie rauskommt, es wird direkt angesprochen, es wird indirekt irgendwie vermittelt und wir sind da auf ein paar ganz spannende Spuren gestoßen.
Genau, was hier zum Folgenden passieren wird, also wie unser Vortrag aufgebaut ist, dass wir zuerst jetzt mal kurz näher auf unsere Analysegrundlage eingehen, also was wir da wirklich eigentlich gemacht haben mit diesen Porträts und mit den Interviewgesprächen. Dann kommt so eine kurze theoretische Einbettung und es ist eigentlich eher so ein Anbieten von Leseansätzen, von denen wir glauben, dass sie eben als Hintergrund sinnvoll sind, um sich mit diesen Spuren tiefergehend auseinanderzusetzen und also vor deren Hintergrund wir glauben, dass sie so lesbar werden. Und dann schauen wir wirklich rein in Transkriptausschnitte und in unsere Auseinandersetzung damit. Dann wollten wir noch eine Anmerkung machen. Und zwar, wenn wir jetzt im Folgenden immer wieder von Queerness sprechen oder von kommunikativen Praktiken queerer Identitätskonstruktion, dann wollen wir damit überhaupt nicht sagen, dass es die eine Queerness gibt oder dass es irgendwelche kommunikativen Praktiken sind, die für eine ganze Community irgendwie typisch wären oder so. Und wenn wir eben so über diesen queeren Aspekt von Spracherleben und auch Körperlichkeit und Körpererleben uns dafür interessieren, dann gehen wir in dem Fall jetzt von S-subjektiver Perspektive aus, aber eben immer vor einem Hintergrund, dass wir Identität als etwas Multidimensionales verstehen, das von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren beeinflusst ist, als etwas Fluides, als etwas Temporäres, als etwas in Situationen, ausgehandelt ist und nicht abgeschlossen ist. Und deswegen haben wir auch immer versucht, von Identitätsaspekten zu sprechen oder eben von Identitäten im Plural. Nur so als Zusatz. Hintergrundinformation. Genau.
Genau, zu unseren Daten und also Analysegrundlagen eben. Ich habe mit S zwei Sprachenporträts erstellt. Das obere ist so eine klassische Sprachenporträtsilhouette. Das zweite, das gehe ich noch näher ein. Das erste ist im Mai 2023 entstanden, begleitet von so 15 Minuten Gespräch. Und das zweite ist im August 2023 entstanden, weil es im ersten Sprachenporträt oder im Gespräch dazu erwähnt hat, dass irgendwie der Rücken noch interessant wäre, um da weiterzumachen und sich da noch mehr mit Sprache und kommunikativen Praktiken auseinanderzusetzen. Und das zweite Gespräch zu diesem zweiten Porträt ist 35 Minuten lang geworden. Es haben sich viele Themen aufgetan und alle Transkriptausschnitte, die wir heute zeigen, sind aus diesem zweiten Gespräch. Und daran sieht man einfach auch, wie schön sich Sprachenporträts so flexibel anpassen lassen. Das hat sich bei uns extrem gelohnt, weil dadurch so eine extrem vertiefende Auseinandersetzung eben auch mit dem Aspekt von Queerness passiert ist. Es war voll viel Reflexion da, einfach in der Zwischenzeit zwischen diesen zwei Sprachenporträts. Und es hatte halt auch dann voll die Möglichkeit zu sagen, okay, da würde ich jetzt gern weitergehen. Und ich würde gern kurz S zitieren, weil die Entscheidung, ein Rückenporträt zu machen, fand ich irgendwie recht schön. S sagte, ja, der Rücken ist was Solides für mich, der ist einfach so bam da. Und S beschreibt den Rücken eben als Oberfläche, das ist nur Muskeln und Knochen, da kann man nicht reinschauen. Und man sieht das auch beim ersten Porträt, da hat S Organe eingezeichnet und hat halt angemerkt, dass das im zweiten Porträt so gar keine Option eigentlich gewesen wäre. Genau, zum Interviewgespräch, zu dem auch, aus dem dann auch die Transkriptausschnitte sind, würde ich gerne noch sagen, S und ich sind sehr gut und sehr lange schon befreundet. Wir haben das Ganze deshalb auch Interviewgespräch genannt, weil es super informell war, weil es war nicht irgendwie aufgebaut auf eine klassische Art und Weise, sondern es war sehr dialogisch, sehr interaktiv und nachdem wir das Ganze mit so einem kollaborativ autoethnografischen Ansatz machen, reflektieren wir auch meine Position und Perspektive mit, die das Ganze auch irgendwie angestoßen hat und Zusatz dazu auch noch, es ist auch, dieser Titelsatz ist von mir und nicht von S, wir haben aber gesagt, das passt irgendwie ganz gut um das, was wir, die Spuren, die wir gefunden haben, eigentlich zusammenzufassen.
Genau. Genau, dann haben wir mit dieser Folie nochmal versucht zu umreißen, warum Sprachenporträts cool sind. Es ist jetzt, glaube ich, schon rausgekommen, dass wir die ganz cool finden. Also warum wir denken, dass die auch gut funktionieren, um eben ausgehend von den Porträts über Queerness und damit im Zusammenhang stehendes Sprach- und Körpererleben und kommunikative Praktiken und auch über Identitätskonstruktion zu sprechen. Wir gehen da von einem Verständnis von Spracherleben aus und da orientieren wir uns ganz an Brigitta Busch, das eben davon ausgeht, dass Spracherleben stark körperlich, emotional geprägt ist oder gebunden ist und dass das sich ganz oft abspielt an den Grenzen des Sagbaren. Und eine Konzeptionalisierung, die wir in dem Zusammenhang sehr spannend fanden, die ist schon ein bisschen älter und stammt von Susanne Langer. Und die hat eben in einem sprachphilosophischen Kontext unterschieden zwischen diskursiven, also im Sinne sprachlicher Formen von Symbolisierung und präsentativen Formen von Symbolisierung. Und das wären in diesem Fall eben diese visuell-kreative Auseinandersetzung in Form der Porträts. Und hat dann gemeint, dass eben die präsentativen Formen geeigneter wären, um darzustellen, was hier in diesem Zitat steht, und zwar die ambivalences and intricacies of inner experience, the interplay of feelings with thoughts and impressions, memories and echoes of memories. Und dass eben diese, wie lange das jetzt nennt, präsentativen Formen der Symbolisierung auch ein super Ausgangspunkt sind, um über genau das zu sprechen, worum es hier in diesem Zitat geht, das hat sich in unseren Gesprächen auch sehr gut gezeigt und da wollen wir euch jetzt ein paar Stellen noch zeigen, wo das voll schön rauskommt.
Sollst du mich darüber lassen, dass du das verlierst? Ja. Genau. Also, dass dieses körperliche und emotionale Erleben für S extrem eng zusammenhängt, sieht man an diesem Zitat, wo S sagt, Voll, ich bin sogar während ich das gezeichnet habe, bin ich so da gestanden und habe mir hinten auf den Rücken gegriffen, zum Schauen, was macht das Sinn da? Also irgendwie fühlt sich das da richtig an, wie wenn man jetzt der Rücken sagen könnte, ja, da bist eh richtig. Und auch die Verbalisierung, so ausgehend von so individuell, visuell, kreativer Auseinandersetzung, sieht man vor allem, wenn es so die beiden Sprachenporträts vergleicht und sagt, ich glaube schon, dass einfach irgendwie so mit Ehrlichkeit, weil jetzt beim ersten war es war jetzt nicht ehrlich, aber jetzt beim Rücken vor allem war es einfach, ich habe nicht einmal überlegt, ob ich das jetzt aufzeichnen soll oder nicht. Und die Ausdrückbarkeit von Ambivalenz, da zeige ich euch nochmal das zweite Sprachenporträt, das sieht man recht schön, dass es die, was es als Love Language Touch bezeichnet, so ein Rosa an der Seite einzeichnet und als was sehr Positives verortet und einen tiefen österreichischen Dialekt, der sehr negativ konnotiert ist, auf der gleichen Körperstelle im Endeffekt verortet und eben dadurch auch zeigt, ja, so, da kann beides irgendwie sein und diese Körperstelle ist sowohl mit Verletzlichkeit, Intimität und auch irgendwo Unwohlsein verbunden.
Okay. Genau, und dann wären wir auch schon bei diesen Leseansätzen oder bei der theoretischen Verortung, die wir euch versprochen haben. Und da ist eine Person, mit der wir uns in den letzten Wochen sehr viel auseinandergesetzt haben, wahrscheinlich nicht überraschend bei dem Thema, Judith Butler. Und ich habe versucht, das jetzt so in wenigen Sätzen ein bisschen in a very small nutshell wichtige Konzepte zusammenzufassen. Und zwar geht Butler und auch viele andere Menschen, auf die Butler sich auch beruft, davon aus, dass Sprache performativ ist. Das heißt, dass Subjekte diskursiv, unter anderem durch sprachliche Akte der Benennung und Anrufung, hervorgebracht werden und dabei gleichzeitig unterworfen. Und ich glaube, dass man diese doppelte Bedeutung, dass die vielleicht greifbar wird, wenn man sich Subjekte vorstellt als so in diskursive Bedeutungsstrukturen eingebettete Individuen, also sozusagen als Existenzen, die quasi lesbar gemacht worden sind. Und dieser Prozess der Subjektivation, der passiert jetzt nicht in einem Mal und dann ist es irgendwie vorbei, noch ist es so eine einseitige Geschichte, sondern er basiert auf ständiger Wiederholung und es braucht auch eine Reaktion, ein sich angesprochen fühlen, ein sich selbst erkennen des angerufenen Subjekts. Und genau diese Aspekte und auch die Annahme von unserer grundsätzlichen Verletzlichkeit durch Sprache, die sind es, die auch Widerstand überhaupt erst möglich machen.
Genau, haben wir uns dann von Butler Excitable Speech angeschaut, wo es halt sehr stark um Körperlichkeit und Hate Speech geht. Und Butler geht davon aus, dass so eine eben Verbundenheit zwischen Sprache und vor allem eben Hate Speech und Körperlichkeit stattfindet. Butler sieht Hate Speech und Beleidigungen als unerwartete Sprechakte, die zu einem Kontrollverlust bei der angerufenen Person führen. Und da möchte ich kurz das Zitat vorlesen. As an instrument of a violent rhetoricity, the body of the speaker exceeds the words that are spoken, exposing the addressed body as no longer and not ever fully in its own control. Das bedeutet, durch diese Verbundenheit von Körper und Sprache und Spracherleben wird durch den Hate Speech oder durch Beleidigungen der angerufenen Person Kontrolle über den eigenen Körper entzogen. Und wie man dann auch noch sehen wird, kann Code Mixing oder das Nutzen englischer Begriffe in dem Fall als ein Reclaiming, ein Zurückholen über die Kontrolle über den eigenen Körper gelesen werden und damit als eine Form des Widerstands. Ein weiteres Forschungsfeld, aus dem wir Leseansätze anbieten wollen, ist dieses Forschungsfeld von Sprache und Trauma, wo man eben auch dieses Nutzen von englischen Begriffen oder eben unterschiedlicher sprachlicher Ressourcen jetzt als eine Linguistic Resource of Resilience, wie Bush das bezeichnet, lesen kann. Und wenn man weitergehen will bei diesem Trauma-Aspekt, kann man auch in die Queer Studies schauen und sich so ein bisschen auf das kollektive Trauma in der queeren Community berufen.
Genau. Und dann kommen wir jetzt vor diesem Hintergrund zu unseren Spuren. Und zwar haben wir versucht, die auf dieser Folie, also das, was wir praktisch rausgezogen haben aus diesem zweiten Interviewgespräch, jetzt vor allem auf dieser Folie nochmal so ein bisschen zu sortieren und runterzubrechen. Und dabei haben sich für uns so diese drei prägnanten Aspekte herausgestellt. Noch so eine Anmerkung auf einer Metaebene. S sagt bezüglich Queerness, dass Queerness für S ganz eng mit dem Englischen verbunden ist und dass das Englische deswegen jetzt eigentlich nicht, also dass es nicht zu trennen ist vom Englischen und deswegen das Englische jetzt nicht, na, nicht das Englische und deswegen Queerness nicht extra sozusagen im Porträt eingezeichnet ist, aber dafür das Englische auf ganz viele unterschiedliche Arten visuell dargestellt ist. Und diese unterschiedlichen Darstellungsarten und auch Funktionen und auch Gefühle, die damit einhergehen, des Englischen, die passen auch ganz gut so zu diesen drei Punkten, die wir so rausgezogen haben. Und da ist der erste Mixing von sprachlichen Ressourcen. Da haben wir auch ein bisschen nachgedacht, wie wir das bezeichnen wollen. Und so Mixing sprachlicher Ressourcen war für uns in dem Moment dann so der passendste Begriff, aber da können wir voll gerne nachher auch noch drüber reden. Genau, um sich von dramatischen Erfahrungen zu distanzieren. Und bezeichnet Deutsch zwar als Foundation und verortet es, wie man hier auch sehen kann, am Ansatz der Wirbelsäule, also so an der Basis, aber andererseits ist es auch da unten verortet, weil es, Zitat, nach unten zieht und schwer ist. Und diese stachelige Form, die das Deutsche da hat, die wird damit begründet, dass es eben manchmal, wie es sagt, am Zurücklehnen und am Relaxen hindert, wie wenn es einfach im Weg wäre. Und dann wird Englisch demgegenüber so als Kissen bezeichnet, um dieses stachelige Deutsch herum, und das eben eine abfedernde Wirkung hat, sagt es, und auch an einer anderen Stelle als Protection oder als Shield, das eben über den Schultern liegt, aber sich nicht schwer anfühlt, sondern eine schützende Funktion hat. Und dann bringt es in diesem Zusammenhang auch noch, wie es das nennt, den tiefen österreichischen Dialekt ins Spiel, der für es eben mit Discomfort verbunden ist und mit unangenehmen Erfahrungen und den es auch bezeichnet als Gewicht unter den Armen und eben als diesen Gegenpart zu dieser als smooth bezeichneten Love Language Touch, als Block mit Kanten auf der anderen Seite. Und dass das eben aber beides an dieser verletzlichen Körperstelle, das in dem Fall jetzt halt die Taille ist, verortet wird, das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Genau. Dann kommen wir zum zweiten Punkt und das wäre Mixing von sprachlichen Ressourcen, um sich in der neuen Sprache neu zu finden, neu zu erfinden oder eben um bestimmte Identitätsaspekte ausdrückbar zu machen. Und da fanden wir es besonders spannend, im Porträt und auch dann im Gespräch, dass die Wirbelsäule, die am Ansatz eben Deutsch ist, dann eigentlich auf Englisch weiterwächst. Und in dem Zusammenhang sagt es, dass eben das Englische diesen Knoten mit dem Deutschen quasi auflösen konnte und beschreibt es als leicht und heranwachsend. Das ist auch ein Zitat. Und da möchte ich kurz einen Transkriptausschnitt zitieren. Und zwar beschreibt es das als leicht und heranwachsend, weil Englisch mir Begriffe gegeben hat, die mir geholfen haben, mich selbst zu beschreiben, die einfach Verbindungen geschlagen haben und Gefühle benannt haben, die ich auf Deutsch einfach nicht kennt habe. Und in dem Zusammenhang sagt dann es eben über die eigene Queerness, dass das mittlerweile schon geht, auch auf Deutsch darüber zu sprechen, aber eben immer ausgehend davon, sich das zuerst auf Englisch zu überlegen und dann praktisch zu übersetzen. Und bei diesem Übersetzen, da gibt es bestimmte Schwierigkeiten, nämlich, dass es zum Beispiel Wörter auf Deutsch nicht gibt oder dass sie ganz anders konnotiert sind oder dass sie eben mit ganz bestimmten persönlichen Erlebnissen verbunden sind. Und in dem Zusammenhang kommt es dann auch nochmal ganz explizit auf Spracherleben und Diskriminierungserfahrungen zu sprechen. Und damit wären wir eh schon beim letzten Punkt. Und zwar Mixing von sprachlichen Ressourcen als subversive Praxis, also als Form des Widerstandes. Und zwar beschreibt es, dass das Verwenden von englischen Begriffen, um über Queerness zu sprechen, sich völlig anders anfühlt, als deutsche Begriffe zu verwenden. Und da möchte ich auch noch mal kurz ein Zitat vorlesen. Ja, weil ich glaube, das hängt schon damit zusammen. Man hat auf Deutsch diesen Begriff gehört in negativer Verwendung, aber ich selbst habe nie den englischen Begriff gegen mich verwendet gehabt. eben nicht direkt, sondern als Community, wo man weiß, er wird negativ verwendet, aber er hat mich selbst nicht direkt betroffen und deswegen kann ich sagen, gay, queer, alles. Und wenn ich dann auf Deutsch sage schwul, kommt mir das selber schon blöd vor, obwohl ich weiß, dass es ist halt die Bezeichnung, aber es hat halt diese Konnotation mit dabei. Genau, und vor dem Hintergrund praktisch lesen wir dann das auch, das Verwenden englischer Begriffe, die Wahl englischer Begriffe auch als Form des Widerstandes. Ja, das sind so die Punkte, die wir rausgezogen haben bisher. Das ist so das Ergebnis unserer Spurensuche soweit. Wir schließen noch mit einem Zitat, das wir super schön fanden in dem Zusammenhang.
Ja, kurzer Kontext zu dem Zitat. Es ist schon relativ alt. Es ist eigentlich aus einem Migrationskontext. Es ist aus dem Französischen übersetzt und wir würden vielleicht ein paar Sachen jetzt anders übersetzen, gerade bei dem Thema. Aber grundsätzlich finden wir es recht schön und finden, es passt da sehr gut. Aber zunächst, welche ungewöhnliche Befreiung in der Sprache. Der Zügel der Muttersprache beraubt, ist der Fremde, der eine neue Sprache lernt, in ihr zu den unvorhersehbarsten Kühnheiten fähig, intellektueller wie obszöner Art. Diese Person, die in der Öffentlichkeit kaum zu sprechen wagte und sich in ihrer Muttersprache nur verlegen und wirr äußerte, entpuppt sich in der neu angeeigneten Sprache als unerschrockener Gesprächspartner. Neue, abstrakte Bereiche werden mit unerhörter Leichtigkeit erlernt, erotische Wörter und Wendungen, auf denen früher das familiale Gebot lastete, machen keine Angst mehr. Mit den Worten, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön für den sehr coolen Vortrag und auch für das wunderbare Timekeeping. Ich schalte mal ganz kurz den Audio-Recorder aus.